Herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge. Klär mal, ich habe richtig gute Laune. Das ist bisher die beste Folge der ganzen Staffel 1. Gut, dazu gehört nicht so arg viel, weil wir haben einige sehr grottige Folgen hinter uns, aber die Folge hat für mich was? Sie hat eine runde, emotionale Story. Ich hätte, wenn ich Emotionen wiedergeben könnte, hätte ich heulen können, glaube ich. Schöne Folge.
Ja.
Einfach eine schöne Folge, oder? Wie ging es dir?
Chris, gebe ich dir recht. Also lässt zu hoffen übrig oder nicht mehr zum Hoffen übrig. Es wird besser. Gab meiner Meinung nach den einen oder anderen Schnitzer, wo man vielleicht ein bisschen irgendwie später in den weiteren Folgen nicht mehr so sieht von der Handschrift her, aber fand ich schon recht gut, ne? Also top.
Und guter Stichpunkt, Stichwort, auch diese Schnitzer gehen wir ein. Ich habe einen ganzen Blog voll geschrieben. Natürlich habe ich die entdeckt. Ja, wir werden da
Ja.
hingucken. Ja, wir werden auch mit den Zuschauern, mit Zuhörern, mit euch ein bisschen lachen, gute Laune haben. Oh, warte, ich habe das Fenster offen gelassen. Hier kommen die ganzen Tiere rein. Mein Weg ja vom Mikrofon. Und
Ist Mikrofon vollgeschissen.
das ist das Gleiche wie immer, ja. Aber mein Kater vertreibt die Vögel meistens.
Kurzer Teaser, dein Mikro ist so vollgeschissen wie der Geldkoffer. Lass mich mal so stehen.
Oh, ja, das ist natürlich das ist ein Bild, was übrig bleibt von der Folge. Das ist genau. Wie heißt die Folge? Es ist Folge 6 auf Deutsch, der große Fischzug. Schwierig, ein bisschen sperrig. Im Original The Sky is Falling und originally, ja, veröffentlicht am 27. Oktober 1989 in den USA. Und worum geht's? Es geht um maßgeblich zwei Storylines. Eigentlich noch eine dritte. Wir haben eigentlich ein rundes Paket. Wir haben eine A, B und eine C Storyline. Also eigentlich eine große Storyline, eine kleine und so eine Randnebengeschichte. Was ist die Hauptgeschichte? Eigentlich eine schwierige Frage, weil eigentlich müsste es die von diesem Pärchen sein, das mit dem Flugzeug den Geldkoffer über die Grenze bringen will. Das müsste Story 1 sein.
Ja.
Ich habe aber nachher eine andere Vermutung, dass das gar nicht die A-Story war. Die B-Story, so hat es erst einen Anschein, dass die es ist, ist die Scheidungsstory zwischen Mitch und Gail und
Yes.
die C-Story. Und here we go, es ist Police Academy-eske Klamauk, Witzerei, Captain Thorpe auf seinem ursprünglichen Turm bei Eddie und Shawnee. Hallo, es ist für jeden hier was dabei.
Wobei ich nicht weiß, ob das nicht gleich auf ist mit der Scheidungsdrama-Gedöns Storyline zwischen Mitch und seiner Gail. Ne? Also würde ich fast gleichwertig sehen. Hat meiner
Ja.
Meinung nach ein bisschen mehr Tiefgang, aber können wir auch gerne jetzt folgend darauf eingehen, warum ich das denke.
Okay, ja,
Lass uns aber mal.
okay. Bin ich gespannt, habe ich eine ganz andere Meinung, aber wir sind ja dafür be bekannt, wir sind kontrovers, ja. Wir können
Ja.
noch diskutieren. Gerade bei sowas Wichtigem ist jetzt die Scheidung oder die Turmsache Story B oder Story C. Geil. Das Ganze fängt an, auch so unter dem Motto, hier kehrt der Chef noch selber. Ja, wir sind auf dem Turm, auf diesem Turm, wo Captain Thorpe dann später wieder drauf will, nämlich auf seinem ursprünglichen, wo er drauf gelernt hat, und er fegt den Turm. Hier fegt der Chef noch selber. Es ist sogar der Chef vom Chef.
Können wir einen kleinen Baywatch-Jargon selbst entwickeln? Wir reden nicht mehr von Türmen, sondern auf dem Bock sein.
Nein,
Können wir das so
nein.
beibehalten?
Also auf dem
Mehr
Bock
nicht.
ist 80er Jahre deutscher Talk von Truckern. Also ich weiß nicht, warum du das willst. Da musst du mich noch überzeugen von.
Zwei Supernasen tanken bleifrei mit Tommy Gottschalk und Mike Krüger. Das ist auf den Bock rauf irgendwie. Gefällt mir einfach
Okay,
der Ausdruck.
wir können ja unsere
Ich
Z
werde es ab und zu mal verwenden. Du weißt, was ich
und
meine.
ich werde es
Die
hassen,
Zuhörer
ja.
wissen
Sonst
es auch.
machen wir es.
Verzeih es mir, wenn ich von Böcken rede, kann bei mir alles sein. Die Frau,
Der geile
der
Bock,
Turm.
ja, auf dem geilen Bock. Okay, das
Richtig,
brauchen wir
genau.
vielleicht später nochmal. Wo du gerade sagst, kurzer Exkurs.
Ja.
Wir haben ja letztes Mal davon gesprochen, oder ich habe gesagt, dass zu der Zeit auch Thomas Gottschalk wahrscheinlich schon in Malibu ge gewohnt hat, sozusagen, in der direkten Nachbarschaft. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ihn jetzt in einem Podcast gehört und bin wieder richtiger Gottschalk-Fan und habe einen Fehler gemacht. Ich habe angefangen, wo du das gerade sagst. Es ist so witzig, dass du sagst, und das war nicht in unserem Briefing hier zu der Podcast-Folge. Ich habe angefangen, die alten Gottschalk-Filme zu gucken auf Amazon Prime. Wir müssen sagen, das ist kein Product Placement. Wir kriegen kein Geld von denen. Es könnte auch auf Netflix oder wo auch immer kommen. Es läuft halt auf Amazon Prime. Die zwei Supernasen habe ich geguckt und davor Piratensender Powerplay. Und wenn man einsteigen will in die Szenerie, nochmal ein bisschen Good Feeling, 80er Jahre Klamauk, deutsches Klamauk-Kino, Piratensender Powerplay. Ich kann es nur empfehlen, vielleicht habe ich dich schon überzeugt, weil du siehst ja mich gerade, wie geil ich das finde. Das war
Naja.
ein absolutes Highlight. Ich hatte danach so gute Laune. Es war so dieser lässige Klamauk mit Mai Krüger und Thomas Gottschalk. Und es war nicht so grottig, wie ich in Erinnerung hatte, sondern es hebt die gute Laune. Egal. Auf dem Bock, auf dem Turm, Captain Thorpe fegt selber und wer kommt vorbei, gejoggt. Hier haben wir den Effekt, Mitch ist überall, wo was passiert. Mitch kommt vorbei, gejoggt. Nicht in so einem T-Shirt, wo der Kragen so ausgeranzt ist. Ich habe ja auch heute so diesen fast schon Baywatch-Kragen. Ach, hier an, du siehst es ja.
Ja.
Bisschen breiteren Kragen. Ich bin so Baywatch-esque heute unterwegs. Und was passiert? Mitch ist da, wo es passiert. Es stürzt ein Flugzeug ab.
Ganz kurz vorher nochmal, Frage unter uns Surfern. Ich war
Ja.
kurz, wir hatten es vor der Aufnahme davon, ich war kurzzeitig irritiert, weil Mitch, ich habe es als Gruß des Satans zuerst gedeutet, aber
Ah.
klär mich und die anderen mal auf. Es ist nicht irgendwie dieser Gruß, den Mitch da irgendjemandem zuwirft, sondern es ist welcher
Also,
Gruß?
ich habe mir genau dieselbe Frage gestellt. Es müsste das Hang-Loose-Zeichen der Surfergemeinde sein, was so in etwa bedeutet wie alles in Ordnung oder auch gute Welle. Denn im Ursprung kommt es ebenso aus der Surfer-Szene und es soll symbolisieren, also wer das nicht weiß, wir erklären es nochmal, man streckt von der geschlossenen Faust Daumen und den kleinen Finger weg. Und das symbolisiert im Ursprung eine gespannte Hängematte, darum auch Hang Loose. Und das ist auch so, wie das die Surfer sagen. Wobei die hundertprozentige Herkunft und der Sinn davon nicht gesichert ist. Schreibt zumindest Wikipedia, aber es ist so alles locker, alles easy groß. Die
Also
Frage hatte ich auch.
sehe ich nicht. Ich erkenne immer noch den Gruß Satans
Macht doch
und
deutlich mehr Sinn bei Baywatch. Ja, das sind alles Rettungsschwimmer. Warum sollten die mit Hang Loose sich grüßen, statt mit der Satansgeste?
macht auch völlig Sinn.
Mal
Mitch
ab.
beim Joggen,
Mitch
Satans
beim
Gruß.
Satan, wir grüßen dich, macht viel mehr Sinn als Hang Loose. Ich schreibe es mir auf, falls wir nochmal hier eine Enzyklopädie draus machen. Wir können es bei unserem Wikipedia-Eintrag zu der Folge schreiben. Satansgruß bei Baywatch. Das weiß nicht mal David Hasselhoff selbst.
Eben und pickel die drei Sechsen in den Sand. Naja, okay, auf jeden Fall hier. Hasselhoff ist mit dem
Oh,
Herrscher der
warte.
fünf.
Warte,
Oh,
du könntest
alles
recht
klar.
haben. Ich habe gerade einen Bogen. Ich habe hier was entdeckt. Die Folge
Okay.
heißt im Original The Sky is Falling.
Bin
Der
ich da etwa?
Teufel ist der gefallene Engel.
Bin ich da
Warum?
etwa etwas Großem auf der Spur,
Oh,
ohne
oh,
es zu wissen?
oh, 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 oh. Die Teufelsgrußgeste in The Sky is Falling.
Sky is falling, ja. Der gefallene Erzengel. Gabriel, ich bin
Oh,
nicht so
oh, oh.
bibelfest irgendwie, aber.
Irgendeiner war es, ich glaube, er hieß einfach mal Lucifer. Aber
Ja.
Gabriel war auch irgendwie sein Kumpel.
Vielleicht irgendwie ist das, ne? Okay, auf jeden Fall.
Aber ich kann mir die Stimmung dieser Folge nicht verderben lassen. Ich sage, hang loose, gute
Hang
Laune,
loose,
emotionale
weiter
Folge.
geht's.
Es
Genau.
stürzt das Flugzeug ab, Mitch gerade vom Joggen. Er wird doch gefragt, glaube ich, wie viele Kilometer er schon gemacht hat. Und er sagt, ganze vier. Also wahnsinniger Athlet hier, so ein Chef von
Ja.
Baywatch. Und aber nach dem Joggen müssen sie ins Wasser und holen dann Pärchen ab, wo man nicht genau weiß, was denen passiert ist. Die stürzen da einfach ab mit so einem Ultraleichtflugzeug, kleinen Flugzeug. Und genau. Und dann bringen die denen das Flugzeug Wrack, auch komischerweise in die Baywatch-Zentrale.
Ja.
Das steht dann da. Wie das da hinkommt, manchmal sieht man ja so, wie wir es da hinpacken, das ist dann einfach da. Als hätten sich das so mit so über die Schultern gepackt, hätten das mit den beiden da mitgebracht. Aber dazu kommen wir nachher noch, was das mit diesem Flugzeug soll. Was hier in der folgenden Szene in der Baywatch-Zentrale im Büro von Mitch mit Captain Thorpe ist wieder dieses Thema, dass der Captain, diesmal der Captain, der ja letztes Mal noch gesagt hat, Mitch, du musst hier Schuhe tragen, Lieutenants tragen Schuhe, der sagt, ich brauche das Gefühl von Sand unter meinen Füßen. Auch der Captain fängt jetzt damit an.
Von
Thorpe will
heißem
auf den
Sand,
Turm
ja.
zurück. Ja, er
Auf dem
braucht
Bock.
Sand.
Haben wir kein Bockgeräusch, den Ziegenbock? Naja, aber
Noch
du hast recht.
nicht. Noch
Und
nicht.
was
Wir
mir
haben
auch
den hier nicht. Ich
aufgefallen
kann dir
ist.
den hier nur anbieten. Immer wenn du das sagst, mache ich den.
Ach, geht schon rein. Nee, da brauchen wir mal einen Ziegenbock.
Ja.
Aber was mir auch aufgefallen ist, jetzt hat sich auch für mich so ein kleines Rätsel aufgelöst. Diese Klemmbretter sind tatsächlich die Schichtpläne, weil
Ja.
Captain Thorpe schaut sich die Belegung an und sagt, hey, da kann ich noch auf Bock 25 oder keine Ahnung welchen zu Eddie und Shawnee.
Turm.
Aber will er nicht. Turm. Der alte Bussard, Captain Thorpe.
Genau, der will dahin. Und dann sind Craig und Jill unterhalten sich und finden auf dem Weg zu der, ich sage jetzt mal, Garage, wo dieses Wrack steht, finden sie dieses Ehepaar oder dieses Paar, man weiß nicht so genau, bleibt so ein bisschen dubios, ob das ein Ehepaar ist oder nur ein Paar oder auch nur Kolleginnen, und finden und die da rumreusend, rumsuchend in dieser Kabine, die suchen nach was. Und dann kommt halt Craig und erklärt, das, Entschuldigung, Finger weg, hier muss erstmal die Flugsicherung ran, weil das war ein Absturz. Und
Garner.
Craig,
Hm?
Craig,
Nee,
Craig.
aber Garner muss ran
Ach
als
so, ja,
Sprungsicherung oder so.
die Flugsicherung ist, glaube ich, nochmal was extra. Die erkennt man da aber auch nicht, die taucht auch gar nicht auf. Die wird jetzt benannt und man erfährt nie, was die da rauskriegt während der ganzen
Ja.
Folge. Ja.
Findest du an diesem Gangsterpärchen den Typen, oder meiner Meinung nach hat er eine Ähnlichkeit zu Willie Turner von Alf, ne? Oder wenn er so heißt.
Ja, der ein
Diesen
ganz furchtbarer
beigen
Mensch gewesen
Rentner-Stil irgendwie.
sein soll.
Habe ich auch mal gelesen. Irgendwie so Drogeneskapaden und
Ja, und auch
alles an.
total schlechte Laune, Mann. Also der
Ach,
fand das,
wirklich?
der war nicht so locker, wie man so als Alf-Vater denken könnte.
Okay.
Aber
Ist das das Peter-Lustig-Syndrom?
Der Schauspieler selber, nein, das sagt man immer nur. Peter Lustig hat, bitte, nicht springen,
Wird ihm auch
bitte,
nachgesagt,
springt, ja,
also
wird ihm
ihm.
nachgesagt, weil ein idiotischer Journalist mal was aufgepusht hat, was überhaupt keine Nachricht war. Bitte spring auch diesen Zug nicht auf. Also, das ist echt, das finde ich so ganz, ganz furchtbar. Also, das stimmt überhaupt nicht. Peter Lustig, ein astreiner Mann, da ist
Ehrenmann,
überhaupt nichts
Ehrenmann Peter
Verwerfliches.
Lustig. Ja,
Aber
ja.
der Mann von diesem Pärchen heißt James Sloyan, ist ein renommierter Schauspieler und hat
Wirklich.
in so vielen Sachen mitgespielt, dass ich das gar nicht hier aufzählen kann. Ich suche gerade mal nach den wichtigsten Sachen. Er hat mitgespielt in Chicago Hope, in Akte X, in Raumschiff Enterprise, in Beverly Hills, in Zurück in die Vergangenheit, in MacGyver, in Ein Engel auf Erden, ein Colt für alle Fälle, Simon and Simon, Cagney und Lacey, Trio mit vier Fäusten, Loveboat, Falcon Crest, Buck Rogers, Hawaii 5.0, Kojak, also in geheimer Mission, Mord ist ihr Hobby, Matlock, wer ist hier der Boss?
Alf, Alf,
Überall kleine
Alf,
Rollen.
Alf.
Ich sehe, du bist heute nicht für Fakten zu haben. Lass uns bitte weitermachen. Wir blenden das einfach aus und tun so, als hättest du das gerade nicht gesagt.
Richtig.
Nächste Szene, also vielleicht noch hier, um das fertig zu kriegen. Die wollen mit so einem Peilsender dann wieder das Boot da hochpeilen,
Ja.
diesen Koffer da hochpeilen. Aber was viel wichtiger ist, die nächste Szene, Mitch fährt mit einem Jeep, mit seinem Jeep. Und
Ja.
Achtung, 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 Achtung. Erinnere dich zurück an die erste Folge. Kann dich noch grob daran erinnern?
Ja.
Panic at Malibu Beach, Panic at the Pier. das Nummernschild von Craigs Frau ist welches Nummernschild? 2DDT456. Weißt du, was Mitch Sheep für ein Nummernschild hat? Rate mal.
2DDT456 etwa?
Oh yes, baby. Und ich frage mich, what the fuck, warum? Ich habe es noch nicht richtig, ob das so ein Standard-Nummernschild ist.
Auf irgendwelche Studios angemeldet von Hollywood oder sowas?
Irgendwie sowas.
Oder sehr scharfsinnig.
Ja.
Ich habe mich an dem Detail aufgehangen, dass er auch das Auto wechselt. Er hat vorher nämlich einen GMC und ich bin mir nicht sicher. Kann aber auch sein, dass das solche Hardtop-Dinger sind, wo man das Dach wirklich runtermontieren muss und dann hat man so eine Cabrio-Version davon. Wäre auch möglich, aber ich meine, dass er in einem anderen Modell, müssen wir nochmal drauf achten, hier Typbezeichnung GMC wirklich dran prangert und hier haben wir ein Jeep Wrangler, das Modell. Also ich meine, eine logische Schlussfolgerung. Er hat das Nummernschild von Gina geklaut und hat sich damit noch ein anderes geklautes Auto mit zugelegt.
Er hat das Auto von ihr geklaut und das ganze Auto verkauft und sich von dem Geld, also hat die Nummernschilder schon abgemacht, damit sie nicht wissen, wo das Auto herkommt. Und das könnte es natürlich, das macht auch viel mehr Sinn, als dass das irgendwie was von der Produktionsfirma hat.
Geht noch weiter, weil das Auto irgendeinem Satanistenclub gehört. So, und da wäre es ja eine runde Story eigentlich.
Also, wieder. Ich gehe hier in diese Folge rein, habe voll gute Laune, weil so eine was fürs Herz ist. Es wird hier die Teufelsgruß, Satanisten und es wird über Peter Lustig hergezogen.
Und Mitch als Autoschieber.
Und Mitch als Autoschieber, was sagst du für einen fucking Podcast hier? Ach, müssen wir mal die Kurve kriegen.
Autoschieberei und Klauerei gibt es wirklich in der Folge. Können wir nachher mal drauf. Kommen wir bei Zeit darauf zu sprechen.
Ja,
ich sag nur vielleicht. Ich sag nur Eddie ist es. Ja. Nee, es ist ja wirklich eine ganze Folge drüber. Über geklaute Autos, die... Ne?
Vielleicht wollen machen wir erstmal die Folge hier fertig.
Heute sprudeln wir nur so vor Infos und Euphorie vor uns daher.
Weil es gab Kaffee. Hang loose, baby.
Kaffee. Es gab Kaffee. Bei mir gab es braunes Brausegetränk.
Ein braunes Brausegetränk? Es gibt Durchgang, Durchfall schon mit Kohlensäure. Vom Proktologen. Das sieht aber gut aus. Man kann den Markennamen am Glas nicht erkennen.
Nee.
Weil wir haben noch keinen Werbevertrag mit denen, mit der Firma. Aber könnten die, also falls sie das wollen, liebe Punkt, Punkt, Punkt Company, können sie sich gerne melden.
Erfrischend und belebend zugleich. Wunderbar. Mhm. Also, wir gehen jetzt hier von unserem ersten Gehversuch, was Werbung, Product Placement angeht, weiter.
Hier ja, die Szene. Mitch und Mitch Gabe im Restaurant.
Im Essen.
Und ganz furchtbar.
Im Essen beim Restaurant, genau.
Und ganz verstörend finde ich, dieses erste Gespräch, während Mitch noch zu ihr läuft, Gail mit dem Kellner, das ist schon deutlich besser als alles, was ich letzte Woche hatte. What the fuck? Wenn Moment. Du das dem Kellner sagst, der rotzt dir doch das nächste Mal ins Essen. Was soll das?
Moment, war ich irritiert und es ging noch irritierender weiter,
ja?
Weil in dem Dialog kommt heraus, sie ist Restaurantberaterin. Was ist denn das? Ist das heutzutage Foodblogger?
Oder? Nein, ich glaube, also das ist auch, ich glaube, das stimmt auch nicht so ganz. Ich glaube, das ist.
Von der Übersetzung her?
Hier im Kontext, glaube ich, so platziert, aber ich glaube, also das taucht später nie mehr auf, soweit ich es weiß. Sie hat irgendeinen anderen Beruf.
Sie macht den Kellner an, alles, was du mir serviert hast, ist scheiße. Mitch kommt her, stellt ihr eine Flasche Ketchup hin und sie ist Restaurantberaterin.
Also,
Wahnsinn. Das braune schwarze, kohlensäurehaltige Getränk ist mir gerade ein bisschen wieder aufgestoßen.
Das schneiden wir aber, wenn der potenzielle Werbepartner so möchte, schneiden wir sowas raus. Denn das macht das Getränk nicht bei uns.
Nee, nein.
Das Getränk ist astrein, ja. Astrein. Es weckt den Tiger in dir. Achtung. Auch wenn es ein Löwe war, aber das kann alles.
Okay.
Dann reden die drüber, naja, Hobie soll schon mit der Mutter schon nach Ohio, schon direkt am Dienstag, also von jetzt auf gleich, nicht mal mehr Ferien hier am Strand. Und dann ist in der nächsten Szene, wie die Eltern das Hobie erklären wollen. Und auch da taucht wieder der Satz auf, die Füße nass machen in Ohio. Es geht immer um die Füße mit,
ja,
um die Im Füße Sand, im Sand, auf dem Boden, nass.
Im Wasser.
Das, ja, ist echt, es zieht sich wie ein roter Faden dadurch. Fiel mir als Kind natürlich nicht so auf.
Doch, doch.
Und dann geht aber die klamaukige Szenerie-Storyline los. Eddie und Shawnee und Captain Thorpe zum ersten Mal zu dritt auf dem Turm. Ich hatte mich ja schon drüber aufgeregt, als die eine Zweierschicht auf einem Turm hatten, schon mal in der Folge davor. Jetzt sind sie zu dritt auf einem Turm. Ja, es ist ein Captain dabei.
Keine Personalprobleme, wie mir scheint, sondern
nein, sie
sind nur belastet. Ne?
Ja, also, und wehe, in einer späteren Folge reden die mal über Personalmangel, wo sie sparen müssen. Wehe. Diese Unglaubwürdigkeit haben sie sich jetzt vertan, in alle Ewigkeit.
Stelle ich mir gerade die Frage, wenn sie so überbesetzt sind und SRE, ich glaube, ist ja die staatliche Baywatcherei, sind es dann Beamte eigentlich?
Nee, einfach beim Staat nur angestellt, kann es ja auch sein. Die Müllerfuhrer sind auch nicht Beamte.
Ja.
Auch städtische Angestellte. Naja, okay. Und dann geht es weiter, dass das dubiose Paar will seinen Koffer da auftauchen lassen, weil dieser Sender eine Gaspatrone und dann taucht es auf.
Ja.
Und der Koffer taucht auch auf, aber sie wissen halt nicht wo, weil Überraschung, Überraschung, das Meer ist dann doch größer, als man denkt, wenn man so mit dem Flugzeug so quer drüber fliegt. Und sie sehen den Koffer nicht, während er aufgetaucht ist. Naja, was wohl mit diesem Koffer noch passieren wird? Ich tease schon mal an.
Ja.
Es passiert mit dem Koffer genau zwei Sachen noch aktiv. Das hier und Achtung, das hier. Wir kommen darauf. Wir kommen dazu.
Was? Möwe und Auto? Passiert damit?
Du erkennst nicht die Baywatch Standard-Sounds? Ein Motorboot. Aber gut, ich sehe, du willst heute gegen mich arbeiten.
Ja.
Unsere
macht liebe, irgendwie mehr Spaß.
Liebe Hörerinnen, bitte entscheidet, kommentiert, wie es euch mit dieser Folge ging. Ich habe die Folge geliebt. Hier wird sie, es wird mir heute aber hier ein bisschen schwierig gemacht.
Ja. Ich will da ein bisschen.
Ja. Ein bisschen so, wir sind, aber jetzt wird es zum ersten Mal emotional. Und zwar, wir sind
Moment. Moment noch. Einblender, wieder Mitchs Haus am Eastern Channel oder Kanal. Hast du dieses Bild vor dir, an welchem dieses Bild des Kanals, an dem Mitchs Haus ist? Ich finde es super ekelhaft, weil ich denke die ganze Zeit, da schnappt jetzt so ein 8-Meter-Alligator raus und es ist einfach dunkles Gewässer vor der Haustür. Ich weiß nicht, ob das State of the Art oder irgendwie super toll sein soll, aber ich finde es eher so, naja, Kanalisation anstatt Channel, Kernel.
Ja, in dem Bild kann man drauf kommen. Man sieht, wenn Hobie tagsüber da langfährt, sieht es schöner aus.
Ist besser. Naja, gut.
Ich glaube,
so ein Eindruck auch, von mir.
Ja, yeah, absolut. Absolut. Da stimme ich dir zu. Und jetzt sind wir aber hier. Ich muss sagen, in dieser folgenden Szene, Mitch und Gail in der Garage, sie suchen in Kisten das, was eben Gail noch mitnimmt zu ihrem Umzug nach Ohio.
Memories.
Mitch packt Memories aus. Und zwar eine nach der anderen. Hier, das war der einzige Tag, an dem wir hier aus dem Zimmer kamen, sonst haben wir nur gevögelt.
Strap-on.
Urlaube.
XXL-Dildos.
Und. Also
Analkugeln.
Er packt alles Romantische raus. Klappe. Er packt alles Romantische raus und macht das noch nicht kaputt. Er packt alles Romantische raus. Sie reden über Sachen, die sie kaputt gemacht haben und so weiter. Und was ich sagen will, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass diese Szene, wo sie die Kinder suchen bei der Pirateninsel und und Mitch und Gail auf diesem Schiff nachts nach den Kindern suchen,
ja,
total unglaubwürdig sich aneinander festhalten und gedöns. Hier, diese Szene. Die beiden Schauspieler schaffen es, dass diese Figuren in dieser Szene glaubwürdig sind. Zum ersten Mal, das sage ich zu 100%. Ich bin so kritisch, ich finde das immer so halb dahin, Schauspieler zwischen GZSZ und Lindenstraße und Laientheater, Duisburg-West. Hier ist in den Figuren in der Szene Glaubwürdigkeit. Ich nehme das denen ab und das geht in der Folge so weiter. Darum packt mich die Folge, wenn ich Gefühle hätte, packt die Folge mich an.
Vielleicht haben die auch einfach gebraucht, um sich da so schauspielerisch ein bisschen anzunähern oder in die Rollen einzufinden. Kann ich mir gut vorstellen.
Oder sie haben hinter der Kamera gevögelt. David Hasselhoff hat die Ilse einfach mal weggenagelt, nachdem er mit Johnny durch war und Eddie sie danach haben durfte. Gut, das ist jetzt nur meine Vermutung.
Gibt's an der Stelle, bevor ich es vergesse, nachher noch meiner Meinung nach einen kleinen Key Turner oder einen Wendepunkt irgendwie? Ich habe gerade Übersicht. Erinnere mich dran, wenn Garner nachher, wenn sie zu dritt da hocken und essen, irgendwie da
Ah,
ist
okay,
was.
das habe ich vielleicht auch. Okay, ja, okay,
Ja, alles
ja.
klar.
So, dann kommt Hobie nach Hause und fährt da an diesen schöneren Kanal-Szenerien lang. Und so kennt man das
Ja.
auch aus anderen Filmen, diese Szenerie von diesen Kanälen. Hobie fährt nach Hause und seine Mom kommt von oben. Und jeder, der schon mal Film gesehen hat, weiß, was ist davor passiert. Die haben genagelt. Ich muss sagen, so wenig Bilder um so viel Geschichte zu erzählen. Die Frau kommt 3 Stufen die Treppe runter, hat so ein Karohemd an und man weiß,
Ja,
was die Nacht vorher passiert ist. Wahnsinn,
frisch
oder?
gefickt irgendwie, richtig, kommt die Treppen runter. Ja, genau, richtig so.
Man weiß es
Gerade
schon.
auch noch diesen Knopf zugemacht
Ja,
irgendwie, also
alles
das ist
in diesen
Wahnsinn.
Bildern stimmt alles, weil es erzählt die Geschichte, um die es vorher geht.
Mom?
Genau.
Ja, Mom und Dad
Aha.
sind sich näher gekommen. Ne?
Mom, habt ihr euch etwa ganz doll lieb gehabt? Nein, die Frage kommt nicht. Hobie bringt ein ganz wichtiges Thema. Er muss die Baseballkarten holen, weil er noch Karten tauschen will. Hattest du als Kind in den 80ern, Anfang der 90er, Baseball- oder Basketballkarten oder Fußballbilder?
Baseball, nee. Ich hatte, was hatten wir? Wir hatten so Autokarten,
Autoquartett.
richtig. Dann gab es das noch mit Militärfahrzeugen. Dann gab es das noch mit Panzer, Trucks, gab es das auch noch.
Muss man jetzt
Und
sagen, weil du aus Baden-Württemberg kommst, hat der Daimler einfach so Karten verteilt? Der Daimler und der
nee.
Porsche haben in den Schulen so Karten verteilt?
So wie die Laramie-Zigaretten bei den
Ja.
Simpsons.
Ja.
Oder der
Ja,
Duffman.
richtig. Du hattest also keine andere Wahl.
So
Ja.
komplett infiltriert von der Autoindustrie hier,
Es
alles in
gab
Baden-Württemberg irgendwie. Ja.
Karten vom Daimler und
Vom
vom
Daimler.
Porsche.
Vom Porsche und vom Daimler.
Um.
Nee, war nicht. Also wir hatten die, ach Gott, ja, Spielwarengeschäfte, die gingen auch rum bei uns. Die hatten wir wirklich, also diese, man konnte
Okay.
stechen. Naja, auf jeden Fall
Weil
keine Baseballkarten und nee.
Baseballkarten gab es bei uns auch nicht, aber was es bei uns gab, es gab man jetzt eine Zeit lang echt einen Trend,
Fußball.
Basketballkarten.
Ah, nee,
Und
hat
diese
man auch nicht.
typischen Ami-Basketballkarten, wo dann auf der Karte steht dann auch drauf, so und so viele Rebounds, so und so viele Körbe, so und so viele Punkte, so und so viele, was weiß ich, Meisterschaften gewonnen. Die Karten
Hatten wir
waren
nicht.
geil, gab es aber irgendwie nur, war nur ein kurzer Trend, weil dann setzte sich natürlich was durch.
Fußball.
Fußball. Es war so
Oh.
standardmäßig Panini-Bilder und dann kamen diese
Richtig.
ganzen anderen Trends, was man so hatte und naja. Aber es
Sind aber
gab.
eigentlich noch die Fußballspieler, die ich wirklich noch alle beim Namen kenne aus der Kindheit. Jetzt Möller, Mario Basler und Co. Heutzutage kenne ich vielleicht nur noch eine Handvoll und das war damals schon.
Ja. Bei mir hört es
Eben.
auch heute bei Olli Kahn auf. Ich hoffe, dass der noch in der nationalen Mannschaft spielt. Wenn nicht, bin ich nicht ganz up to date. Ich weiß nicht, oder? Spielt er noch?
Olli hält noch alles,
Olli,
was unter
also
uns
für mich gibt
angeht.
es nur einen
Immer
Torwart.
der
Panenchen, Panenchen.
Wurde immer, hatte Dings, Olli Pocher, hat er Olli Kahn nicht immer imitiert gehabt? War
Ja.
nicht so klar. Da gab es doch auch
Ja.
mal so eine, naja,
Ja. Ich hätte da, also ja.
irgendwie sowas, ne?
Ich
Naja,
sage jetzt
nichtsdestotrotz.
dazu nichts, weil ich bin in so einem absoluten positiven Mut heute, in
Nee,
positive Stimmung.
ich find Olli Kahn cool. Ich habe auch ein Foto mal mit ihm gemacht, tatsächlich.
Großartig,
Ja,
großartig.
wirklich. Wirklich, der war hier bei
Im
uns in Karlsruhe.
P1? Er war bei euch
Nee,
im
nee.
P1?
Nee, er war bei uns hier in Karlsruhe. Da gibt es einen Platz irgendwie, da Ludwigsplatz. Und da irgendwo mal gesehen, bei einer WM tatsächlich. Wann waren die WM? EM? Vor 3, 4, 5 Jahren? Keine Ahnung.
So lange keine mehr gehabt wegen der Pandemie, was weiß ich.
Public Viewing und wen sehe ich da irgendwie sitzen? Er kommt ja aus Karlsruhe irgendwie. Es war der Titan tatsächlich. Und dann
What?
habe ich bestimmt 10 Minuten lang mit einem Puls von
Ihn
180 mir überlegt,
angegafft.
ob ich ihn erst ordentlich anspreche oder nicht. Die Chance meines Lebens. Und ich habe es durchgezogen und ich sehe furchtbar auf dem Bild aus. Und Olli hat, glaube ich, nur gesagt gehabt, sie sind jetzt aber schuld, wenn hier alle mit dem Wunsch oder alle kommen und ein Foto machen wollen. Ich glaube, war eher der trockene Humor von ihm und ich war einfach, ja, also wie ein kleines Kind. Ne?
Ja, aber, krass. Aber dafür habe ich hier den passenden Knopf, weil du hast drauf gewartet und hast geguckt und geguckt. Achtung, währenddessen. 3, 2, 1, 0, und dann bist du zugegangen und halt, Olli. Olli, komm mal, Foto, Mann. Olli.
Herr Olli.
Herr Kahn. Wir Kahn, haben Sie nicht auch bei König der, haben Sie nicht auch im Dschungelbuch den bösen Tiger gespielt? Okay, ja, geil, geil. Das ist echt natürlich ganz, 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 ganz großes Kino.
Schwank aus dem Leben.
Wir haben versprochen, hier kommen Stories über Promis rein. Es ist zwar nicht David Hasselhoff, aber Olli Kahn ist die gleiche Liga und auch so ein bisschen für mich geistig die gleiche Generation. Auch wenn die nicht gleich alt sind, will da keinem was falschen, aber so gehören für mich zur gleichen medialen Generation. Öffentlichkeitswirksam waren die so in dem gleichen Zeitraum am allerstärksten.
Kann man in einem Atemzug nennen, richtig, ja.
Auch von der Größe her, beides Titanen. Beides. Unbestritten. So, und dann...
Titan Dad Mitch kommt auch runter.
Ja,
auch,
und macht einen Masterfehler. Oh. Macht einen Masterfehler.
Er küsst sie.
So, und macht damit Hobie und sich selbst. Hoffnung. Falsche Hoffnung. Ein Idiotenfehler. Und das geht in der nächsten Szene. Das könnten wir sein in dem Gespräch danach. Mitch und Craig. Mitch erzählt Craig, was er wieder für eine krass geile Hoffnung hat und dass wieder alles gut wird, weil letzte Nacht alles geändert hat. Mhm. Und Craig denkt nur so und schüttelt innerlich und äußerlich den Kopf. Alter, das ist ein Fehler. Natürlich hat sich nichts geändert. Die Alte lässt sich scheiden. Du bist der Depp, der ihr hinterherläuft und hinterher trauert. Es hat sich nichts geändert. Das ist ein Standardgespräch zwischen Männern und jungen Männern vor allem. Das wiederholt sich, gerade während wir jetzt hier reden, parallel auf der ganzen Welt zigfach.
Ganz groß fand ich das Kommentar oder den Satz von Greg, tu dir das nicht an.
Ja, richtig, richtig. Wow. Mehr braucht man dazu als Freund nicht zu sagen.
Ja.
Tu dir das nicht an, weil man es weiß, wie es endet, während man zuguckt. Und
aber?
Ja.
Ich war ein bisschen... Ach, wie soll ich das sagen? Also, wenn ich an Mitch stelle, Greg ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel älter, um ihm Ratschläge zu geben. Oder hat er alles weggeholzt in den letzten 20 Jahren, um eben diese Weitsicht zu haben und Mitch Scheidungstipps zu geben, tu dir das nicht an.
Er hat die gleiche Erfahrung wie jeder Kerl gemacht. Lauf nicht einer Frau hinterher, die dich abgeschossen hat. Standard. Tipp Nummer 1, Kemal, wir haben auch schon so Gespräche privat in unserer WG-Zeit geführt. Nicht sag nur wir nicht beide so. Mitten. Ja,
sag,
genau.
Sag mir ehrlich, ich bin noch nie mit deiner hinterhergelaufen.
Ja, ja. Ich meine auch nicht nur wir miteinander, es kann aber auch sein, und zwar gegenseitig in unterschiedlichen Situationen, aber auch wir Mitbewohnern und über Mitbewohner so geredet. Ja. Wir könnten hier, wenn wir mal einen WG-Podcast machen, ja, wenn der hier super erfolgreich ist und irgendwann fertig ist, weil wir alle Folgen weggeholzt haben und alle Spin-offs und danach noch Knight Rider und alles weg ist alles und Knight Rider Boot auch weg, dann machen wir unseren WG-Podcast. Und da habe ich allein schon jetzt, ohne dass ich nachdenken muss, von dieser Storyline, dieser Szene, 35 Gespräche in unterschiedlicher Besetzung, wo es um dieses Thema ging.
Problem ist halt, wir müssen das dann so gut ausmalen, dass sich die Zuhörer das vorstellen können, weil die kennt ja keiner, die Charakter da aus der WG.
Nein. Also
von daher könnte es ein bisschen langweilig werden für die Zuhörer.
Wer weiß, wir würden es drauf ankommen lassen.
Ja, müssen wir mal testen irgendwie. Aber schauen wir mal.
Ja. Ne? Aber lass uns erstmal jetzt, wir haben noch.
Wir sind so
Kemal, fair, wir haben,
die Leute können es ja in die Kommentare schreiben, ob sie Bock
so ist haben. Nicht das wär mir, liegt mir sehr am Herzen. Und wir haben noch 9 Staffeln sowieso vor uns. Wir schaffen pro Woche eine Folge. So eine Staffel hat 20 noch was Folgen. 9 Staffeln sind noch vor uns komplett. Die ist noch halb mindestens.
Wir reden von einem Zeithorizont von den nächsten 12 Jahren.
Ja, also...
Im Podcast-Anstand.
Genau. Unsere Hörerinnen können sich das noch lange überlegen. Ja. Naja,
Väterlicher Rat von Greg an Mitch, richtig?
Genau, an der nächste Szene. Lass mal nächste Szene machen. Hier dieses Paar, dieses dödelige Paar, dieses klamaukige Paar taucht und will das Geld finden, findet es natürlich nicht. Aber was ist in der nächsten Szene? Bob erklärt Eddie und Shawnee aus seiner Erfahrung raus zwei wichtige Beobachtungen. Und hier, finde ich, merken wir, in was für einer Zeit das gedreht wurde. Heute würde er das nicht sagen. Er sagt zwei Sachen. Achtung, er sagt, guckt auf 10 Uhr und guckt auf 8 Uhr.
Ja.
Auf 10 Uhr, ich finde das so hart, wie bleierne Ente. Und meint damit eine dicke Frau. What the fuck?
Hatte ich ein ziemliches Grinsen auf dem Gesicht, als ich das gehört hatte. Dann, ja.
Und, Wahnsinn. Geht aber das Gute ist, Shawnee, weil man will das ja einordnen, Shawnee sagt, ich habe mit ihr vorher geredet. Und dann kommt sowas, seitdem sie den weißen Hai gesehen hat, geht sie nicht mehr ins Wasser. Hallo? Also dieses, es bleibt verstörend, man weiß nicht, was sie damit gemeint hat. Hat sie gemeint, sie ist dick und auch doof? Ja, also man weiß es nicht. Also das hat mir nicht so gefallen. Und das andere ist, auf 8 Uhr, der Bodybuilder,
Der Haufen der, Rinderfleisch, ne?
Der ist wie ein Haufen Rindfleisch.
Der what? Untergeht wie so ein Sack Kartoffeln,
ne? What the fuck? Zwei Körpermodelle, unterschiedliche, am entgegengelegenen Pol der, was weiß ich, Körper, was weiß ich, ja, Körperspektrum. Und beide werden so abgewatscht.
Finde ich geil, als Rettungsschwimmer komplett oberflächlich zu kategorisieren.
Ja.
Man hat Favoriten, die man gerne aus dem Wasser zieht, aber nicht die Fette und nicht diesen Muskeltypen. Ja,
so ist es. Nur die vollbusigen Mitte 20-Jährigen.
Bete zu Gott, dass wir die nicht rausziehen müssen.
Ja. So. Naja. Die ziehen euch beide mit an. Aber was dann wieder passiert, es gibt kurzer Zwischenschnitt zwischen Bobs Füßen ohne Schuhe und zwischen seinen Schuhen. Man scheint jetzt so kurz zwischen den Bildern hin und her, man sieht die Schuhe, man sieht seine Füße und in diesem Einspieler, der jetzt kommt, in dieser Szenerie, these days the best of my life, great to be alive, sagt es in dem Song, der jetzt gespielt wird. Das ist, glaube ich, wieder für Baywatch gedrehte Musik, also produzierte Musik, das gibt es glaube ich so nicht, also Shazam zeigt mir da nie was an, wenn ich so Lieder suchen lasse. Und dann passieren nochmal zwei Sachen und hier sind wir gleich wieder klamaukig Police Academy mäßig unterwegs.
Er hält Shawnee diesen Koteimer hin oder was meinst du?
Nein, er gibt Shawnee erstens nein, erstens gibt er Tipps beim Putzen und beim Fegen.
Ja.
Als ob ein normaler Mensch nicht den Sand von diesem Steg darunter fegen kann.
Das glaube ich, aber ich kenne auch wirklich Menschen, die dir wirklich Tipps beim Fegen geben würden.
Ja, sowohl als auch.
In den eigenen familiären Kreisen kann ich mir das von jemandem vorstellen,
um der wirklich Gottes allem Willen.
Irgendwie seinen Senf abgeben.
Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Und aber dann wird es Police Academy-esque klamaukig, denn Eddie ist mit dem Stuhl nach hinten gelehnt, sitzt da oben auf dem Turm, die Füße auf dieser Balustrade. Und Thorpe macht ihn darauf aufmerksam und er kippt somit nach vorne und klemmt unter dem dann auf den Boden kommenden Fuß von dem Stuhl, Fuß vom Captain ein. Klamaukig, also besser geht's nicht. Und dann verlassen wir kurz den Turm, blicken kurz aufs Meer und endlich, wir sehen den Koffer.
Ja.
Und er ist voll Möwenstuhl vom Allerfeinsten. Weißer, besprenkelter Möwenschiss bedeckt schon den halben Koffer. Und das wird Camouflage. ab jetzt ist es schon der Camouflage-Möwenkoffer. In der nächsten Szene. Mitch fährt mit dem Auto und achtet drauf. Ohne Nummernschild. Weil sie haben gemerkt, dass es mir in der ersten Szene auffiel.
Ja.
Und jetzt sind wir hier und ist es ohne. Und Naja, und Gail packt schon mal den Möbelwagen, Robby ist enttäuscht. Und dann ist mir noch was aufgefallen und ich konnte es nicht lesen aufgrund der Aufnahmequalität der damaligen Sendung. Die haben in dem Fenster neben der Tür einen Aufkleber, einen runden Aufkleber, der irgendwas mit Beach oder irgendwas heißt. Und ich kann, man kann den Text nicht lesen, man kann es groß zoomen, man kann es nicht lesen, die Auflösung ist zu gering. Vielleicht steht ja, hier wohnt ein Rettungsschwimmer, bitte nicht einbrechen oder so irgendwas. Na, also
Also für mich sieht es von hier aus wie so ein Mickey-Maus-Aufkleber.
Nein, aber da ist irgendwas, da ist ein Text drauf. Das ist irgendwie so Rettungsschwimmerverein, Malibu, wir spenden für Delfine.
Die sich kreuzen.
Es hat eine Bedeutung, es hat eine Bedeutung. Es hat irgendeine Bedeutung, dieses Haus ist Rettungsschwimmer zertifiziert, was auch immer. Ja, hier vögelt der Chef noch selber.
Richtig.
Rettungsbojen für Afrika. Irgendwas hat der für eine Bedeutung. Naja. Hobby haut ab, dem ist das Ganze zu viel. Wir sehen wieder kurz den Koffer. Es ist immer noch mehr Stuhl. Und jetzt kommen wir zu deiner Szene, wo du hin wolltest. Craig, Mitch und Garner sind im Café abends. Ja, und dann geht's. Und Garner erzählt erst, naja, es ist gar nicht so schlimm, wenn sich eine Frau trennt. Man kann viele Sachen machen, wenn man alleine ist. Und dann, und vielleicht willst du darauf hinaus, passieren zwei Gesprächslinien. Garner redet vor sich hin, wie traurig dann doch alles ist. Und Craig und Mitch vereinbaren eine Fahrradtour durch die Sierra-Dingsbums, ja.
Also Garner,
aber sag du.
Mein Gedanke war wirklich, als Garner Mitch dazu rät, rumzuholzen auf gut Deutsch. Und jeder, der Staffel 2 gesehen hat, weiß, dass es dann auch wirklich passiert. Und da dachte ich, ist wirklich, geht's los. Ne? Da reden sie mal ein. Mitch, du geiler Bock, du kannst noch was reißen. Irgendwie lass dich nicht hier von Gail irgendwie einlullen, kein Trübsal blasen, bla bla. Richtig. Das hatte ich eigentlich als Wendepunkt beim ersten Mal sehen.
Okay. Das ist
aber,
natürlich.
Ja. Aber ich glaube, es ist doch nicht, also falls es wirklich so gedacht sein sollte vom Drehbuch her, dann ist es nicht gut umgesetzt, weil eben dann, wie du gesagt hast, zwei Storys nebeneinander herlaufen, Garner auf einmal dann irgendwie melancholisch wird und eben sich da mit seiner Josephine Parker oder wie auch immer doppelnamenmäßig die Alte heißt, sich da ein bisschen wieder selber runterzieht und dann auch irgendwann mal das Gespräch verlässt, während Mitch und Greg da diese Radtour durch die Berge oder sonst was planen. Ja.
Also ich, genau, das passiert. Dann endet diese Szene relativ bedeutungsfrei fast schon. Und dann sieht man, wie Hobie und Gail packen. Was mir dabei auffiel im Hintergrund, ist ein Silver Surfer Poster.
Was machen die? Packen?
Packen. Koffer, Sachen packen.
Ah ja, okay.
Und sie führen auch so wieder so ein ernsthaftes Gespräch, auch hier. Prädikat, glaubwürdige Figuren in dieser Szene.
Ja.
Das ist das Gespräch zwischen einer Mutter mit dem Kind.
Du meinst, ja?
Ja, doch. Also finde natürlich jetzt nicht so, also es ist nicht jetzt große Schauspielkunst, aber es ist glaubwürdig in dem Rahmen von so einer TV-Serie.
Hält ihm die Badebuchse hin und Hobie sagt, wenn sie soll ich in Oklahoma, was soll ich mit der damit machen? Ne? Er ist schon so bockig, pissig. Ja, könnte sein, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, das passt. Nächste Szene und hallo, was für eine geile Szene. Eddie muss einer jungen Frau bei den in den Haaren im Reißverschluss des Bikini-Oberteils muss Eddie dieser jungen Frau helfen. Und wer kommt zur Hilfe? Captain Thorpe kommt zur Hilfe. Kann ich auch noch mit anpacken. Sieht aber, dass er gerade fertig ist und gibt ihm eher negatives Feedback. Aber sind wir mal ehrlich, der wollte gucken.
Hat aber auch das Luder Shawnee so eingeleitet, weil sie eifersüchtig ist, weil Eddie eben diese anderen Blonden an den Hupen rummacht und deswegen sie Captain Thorpe dazu anstichelt, dass er da mal nach Eddie gucken soll. Ja. Während er noch drüber philosophiert, dass früher die Rettungsbojen aus Holz waren und die Gummistiefel aus Stahl, ne, so gedankenversunken wie er ist.
Ja. Und sie sich bedankt für die Erklärung über die Auftriebshilfen, wie sie im übersetzten Deutsch professionell heißen. Das ist so das Beamtendeutsch. Das hat niemals jemand in Englisch auch nur ansatzweise so in dieser Sprache gesagt, Auftriebshilfen ist Beamtendeutsch. Vielen Dank dafür. Ja, als wäre Baywatch ein Amt.
Was ist damit, die Bojen oder die Hupen von der Blonden?
Ja, gemeint? Beides. es kommt da auf Kontext drauf an. Und dann passiert Folgendes, wir sehen wieder den Koffer. Wir sehen den Koffer, aber es passiert das hier. Es fährt das Boot drüber und da frage ich doch mal dich. Das ist ein gelber, weiß gesprenkelter Koffer. Sind die beiden Kerle auf dem Boot blind? Und das Zweite, sie fahren gegen das Ding zerschellt, ja, an dem Boot, es springen Geldscheine nach oben.
Dollar
ja, durch die Luft. Und auch das kriegen sie nicht mit und fahren einfach weiter. Ich weiß nicht, ob das so ist, ich bin noch nie mit so einem Schnellboot über so einen Koffer gefahren. für mich wirkt es nicht so plausibel. Keine Ahnung.
Sehr gut, ja.
Weiß ich nicht. Also vielleicht kriegt man es wirklich nicht mit, weil man so im Rausch ist und das Meer so laut und man sieht auch nicht, wenn da jetzt ein Mensch gewesen wäre, hätten sie vielleicht auch nicht gesehen.
Die knallen
ja,
halt
fährt drüber, einfach drüber. Ja, weiß ich nicht. Oder so. Also
war für mich nicht plausibel. So schnell, man kriegt es gar nicht mit, was hinter einem passiert. Irgendwie die knallen einfach drüber und zack und zack. Ist es neulich, ich bin neulich auch, oder was ist neulich jetzt am Wochenende?
Warte kurz, die Polizei kann mit, und falls du von einem Unfall, den du produziert hast, erzählen magst, wo du über was drüber gefahren bist. Die
Fahrerflucht dann irgendwie, nee.
Ja.
Ich bin tatsächlich am Wochenende in so einem Pickup-Truck-Probe gesessen, mal zum ersten Mal. Auf jeden Fall ein Riesenteil und ich habe nicht über die Motorhaube hinaus gesehen. Also da hätte eine Kuh vor dem Auto stehen können. Hätte ich nicht gesehen einfach, also unmittelbar vor dem Auto. Und ich denke, bei so einem Schiff, wenn die Gas geben und die Schnauze nach oben geht,
ja,
und die dann mit 120 drüber brettern und dazu noch das fünfte Bier im Anschlag.
Mag sein. Ich meine, Baywatch würde uns ja auch nichts zeigen, was nicht plausibel ist.
Nein. Autos daher, mit und ohne Nummernschilder, das sowas gibt es nicht. Und deswegen finde ich es absolut realistisch, dass hier
und
der Geldkoffer da überfahren wird.
Und dann sind wir kurz im Büro von Mitch und Hobie erzählt über dieses Buch von Ohio und wie schön es da ist. Am Ende sagt er aber noch, und das auch wieder hier, Glaubwürdigkeit, auch hier wieder ein ernstes Gespräch, du wirst mir fehlen. Mitch sagt es dann auch noch, wird sehr leise, wird zurück. Auch hier eine ähnlich glaubwürdige Story wie bei oder Szene wie bei Hobie und Gail davor, jetzt mit Hobie und Mitch. Und dann passiert, was schon angekündigt war in der Szene davor mit dem Boot. Das Geld wird an den Strand geschwemmt.
Yes, sir.
Typische Szene in amerikanischen Filmen. Irgendwann geht der Geldkoffer von den Dieben irgendwie auf und kaputt und entweder er taumelt aus dem Flugzeug, vom Hochhaus, aus einem Auto, auf der Autobahn, aber es tauchen Scheine auf und Leute werden blind vor Geld. Und was passiert? Hobie und Jenny müssen ein kleines Kind retten.
Ja.
Wendepunkt in der ganzen Storyline, zu dem wir später noch kommen. Und es passiert hier mit so einer Strömung und Captain Thorpe und alle müssen retten, weil die Leute halt vor lauter Geldgeilheit ins Wasser reingehen und von der Strömung weggeströmt werden.
Richtig.
Und es wird gerettet. Und es passiert der Klassiker, wie schon fast in Folge 1. Der Ältere der Rettungsschwimmer schafft es nicht, sauber zu retten. Diesmal ist es aber nicht Al, der ist ja tot, sondern Captain Thorpe. Er kriegt einen Krampf. Und muss seine Auftriebshilfe an Eddie abgeben, damit Eddie retten kann.
Ist, glaube ich, einer der witzigsten Szenen bei der kompletten ersten Staffel für alle Beteiligten. Da wie sie nach diesen Dollars fischen im Meer. Also sieht man den richtig an, dass sie da Bock drauf haben. Und ist wie nennt man das? Würde man das heutzutage nennen? Flashmob? Ne? Wo alle irgendwie so einen gleichen Dings machen? Ja.
Wobei, da merkt man so ein bisschen unser Alter an. Ich glaube, Flashmob ist schon wieder so 15 Jahre alt. Das war so MTV Anfang, Mitte, Ende 90er, Anfang 2000er. Aber ja, das ist so einer von diesen modernen Flashmobs, wie man sie gerade in Corona-Zeiten, die haben gerade Konjunktur. Vielleicht waren die an der Pandemie schuld.
Ist das
diesen chinesischen Flashmobs auf diesen Märkten, die waren da schuld, wo 1000 Leute getanzt haben.
Ganz kurz für die Zuhörer, die es nicht kennen, die jetzt doch nicht so wie wir hier alterstechnisch unterwegs sind. Flashmob, was war das nochmal? Man hat sich irgendwie in irgendwelchen Internetforen verabredet und gesagt, wir gehen jetzt heute, treffen uns in einem Einkaufszentrum und auf irgendein Zeichen fangen alle gleichzeitig an zu tanzen und dann zack, hauen sie wieder alle ab in alle Richtungen. Ne?
So ist es, ja. Also ist es in etwa so wie das online geboostete Highschool-Musical in irgendeinem Supermarkt oder auf irgendeinem Platz.
Mit welchem Hintergrund? Gar keinen, ne?
Das war so wie der Harlem. Da war ich raus. Da war ich raus. Ja, da war ich raus. Aber ja, ich glaube, es hatte keinen größeren Zweck. Okay. Es war einfach ein Gag, den man jetzt machen konnte, weil einfach, es waren alle online und man wusste noch nicht, was man mit dieser Online-Fähigkeit so anfängt. Heute ist man da viel klüger, heute macht man TikTok. Aber da bin ich dann raus, ja. Heute tanzt man so 10 Sekunden irgendwas Komisches und ist irgendwie berühmt.
Ja. Oder man macht Podcasts.
Ne? Lass uns doch einfach mal weitermachen. Wir beenden das hier mal.
Alles klar. Ne?
Ist Podcast nicht das TikTok für unsere Generation? Ja. Damit wir heute, parkt man nicht Leute, die so alt sind wie wir, in der Podcast-Sparte, damit die jungen Leute, die Ahnung haben, TikTok machen können, damit wir nicht auf die Idee kommen, TikTok zu machen. Liebe Hörer, Hörerinnen, schreibt uns das mal in unsere Notizen. Wir sind doch irgendwann bei diesem Instagram, aber so weit sind wir noch nicht. Da arbeiten wir uns erst noch rein. Da müssen wir noch so auf einen Volkshochschulkurs gehen, also wissen, wie das funktioniert. Wir sind auf der Abendschule und gucken uns das an.
Unsere Generation redet dann auch immer noch von diesem Internet. Geh mal in dieses Internet.
Und dieses Instagram und diese E-Mail-Accounts. So, genug davon. Ich fühle mich jetzt 20 Jahre älter. Lass uns ein bisschen Good Feeling hier machen. Hobi und Jenny retten das Mädchen. Die Wiederbelebung ist erfolgreich, spitzenmäßig. Und danach, ich finde, ich wusste schon, was kommt, weil ich habe mich nicht daran erinnert, aber ich wusste, was kommt, weil der Aufbau so war. Jenny und Hobi gehen in die Zentrale und werden von Shawnee empfangen. Und Shawnee ist ganz ernst und sagt, oh, jetzt gibt es eine Standpauke, was ihr da gemacht habt. Alter Verwalter, das war nicht koscher. Und dann gehen die nach oben in die erste Etage. Dort stehen alle mit ganz betroffenen Gesichtern und dann kommt Mitch und Craig sagt, Hobi, das ist jetzt nicht dein Vater. Er ist ja in der Funktion des Lieutenant.
Es ist dein Lieutenant, richtig.
Und dann sagt er, ihr habt ohne Ausrüstung und ohne das euer eigenes Leben gefährdet. Und eigentlich stimmt ja das, was er sagt. Keine Ausrüstung und sie haben das eigene Leben riskiert. Und dann wird aber trotzdem in der Szene gesagt, naja, und dafür kriegt ihr eine offizielle Auszeichnung, eine Auslobung. Mhm. Eigentlich hätten sie wirklich Negativ-Feedback bekommen können. In anderen Szenen, andere Rettungsschwimmer-Lehrlinge, also nicht diese Jugendlichen, sondern die in Ausbildung sind, die echten, die Erwachsenen, die kriegen dann auch negatives Feedback, wenn sie da sowas machen, ohne entsprechende Absicherung und Ausrüstung und so weiter. Aber naja, hier ist es schön, die Kinder freuen sich, es stehen den Leuten Freudentränen in die Augen und die Mutter guckt zu, durch die Glastür aus dem Büro raus und sagt, in sich drin, ach, wie schön, mein Kind ist glücklich und wollen das nicht alle Eltern? Wollen nicht die Eltern ein glückliches Kind haben?
Weiß nicht, ich habe keine Kinder, aber ich nehme es mal an.
Ich glaube schon. Ich habe das schon mal irgendwo gelesen, dass sich Eltern freuen, wenn Kinder glücklich sind.
Ja.
Und dann sieht man nochmal, jetzt muss man noch diese andere Storyline zukriegen, die mit den Dieben.
Ja.
Das Pärchen, die touren jetzt auch bei Baywatch da rum und denken so, hö, vielleicht können wir ja da das Geld da abgreifen. Mittlerweile wissen die aber schon wissen schon alle Baywatchler und auch Garner, dass das Kriminelle sind, dass es gestohlen ist, dass es von der Bank ist. Bevor das aufgelöst wird, passiert noch eine Szene, die man genauso erwartet. Und auch das ist Police Academy-esque. Denn Thorpe und Eddie. Thorpe sagt, haben Sie mich gemeldet? Ja, und Eddie sagt, nee, ich habe sie gedeckt. Dann kriegen Sie hierfür einen Verweis, da Sie einen Kollegen, der nicht einsatzfähig war, nicht gemeldet haben. Und Eddie sagt, ja, haben Sie sich denn selbst gemeldet, wenn Sie nicht einsatzfähig waren? Und sagt, ja, habe ich. Also diese Szenerie, es ist so, also wenn man mal so diesen Parallelfilm im Kopf hat, dass alles irgendwie mit Police Academy abzugleichen ist.
Von dem kommst du nicht mehr runter, ne? Das glaube ich
Nein, kommen wir nicht
einfach.
mehr runter. Oh, und bevor wir zur Auflösung kommen, eins noch. Eins noch. Einer der alten Thomas Gottschalk-Filme, und ich weiß jetzt leider nicht, welcher das ist. Weißt du, wer da mitspielt? Synchronisiert von der deutschen Synchronstimme von Eddie Murphy. Weißt du wer? Okay, aber du kommst drauf. Es ist der Soundmaker von Police Academy. Der Schwarze, der die Töne nachmacht in Police
Ja,
Academy,
ja.
spielt in einem Thomas Gottschalk-Film mit und wird synchronisiert von Eddie Murphys deutscher Synchronstimme. Eine
Aha,
so,
okay.
ich hab das gestern gesehen, ich dachte, das kann doch nicht sein. Wir haben uns über die Police Academy Sachen unterhalten, wir haben uns über Thomas Gottschalk unterhalten. Dann hatten die einen gemeinsamen Film, eine deutsche Produktion. Die haben sich diesen Kerl da geholt mit noch einem deutschen anderen Schauspieler, die spielen zu dritt. Es geht darum, dass sie wohl eine Frau geschwängert haben in der einen Nacht. Und dann ist lange nicht klar, wer hat jetzt den Treffer gelandet, ja, und sie bleiben halt bei der Frau und arbeiten über Nebenjobs, dass die halt genug Geld für das Kind hat. Lange Rede, kurzer Sinn, Achtung, Spoiler-Alarm. Die bringt drei Kinder zur Welt. Eins hat die Haare von dem dritten Schauspieler, eins hat sie von Thomas Gottschalk und ein drittes ist halt schwarz. Alle drei. Aber egal, es spielt der Soundmann mit Thomas Gottschalk in einem deutschen Film. Wir müssen mal nachgucken, wie der heißt. Ich kann mir so Namen, also nicht alle Namen merken. Auf alle Fälle, Captain Thorpe schaltet sofort, als die beiden Diebe sich aus Baywatch verkleidet rausschleichen wollen, in absoluter Montur und sagt,
Ganz kurz, ich habe noch,
ja.
kann ich ein Zitat noch, was ich, ist es, glaube ich, Jenny oder wer es, ich bin mir nicht sicher, irgendjemand sagt das so, wird ja davon geschwärmt, dass die zwei Gauner sich nach Acapulco absetzen wollen, weiße Strände, blaues Meer und so weiter. Sagt eine Rettungsschwimmerin, oder wird dort behauptet auf jeden Fall. Dabei arbeiten die dort selber an Malibu Beach. Ne? Also was für unser eins irgendwie so dieser
Ja.
Ausflugszielort ist irgendwie. Und da gibt es dann noch eine Steigerung von, dass die von Acapulco schwärmen. Fand ich interessant, ist aber, naja, okay. So viel
Ja.
dazu. Bodenständig, wie wir
Aber
sind. Uns tut es auch irgendwie. Wir wären auch glücklich an dem Moorloch, wo Mitch wohnt. Ne?
es ist das Gleiche wie immer. Das, was du hast, weißt du nicht wertzuschätzen. Das Gras ist immer auf der
Ja.
anderen Seite grüner. Wohnst du in Malibu, brauchst du Acapulco. Wohnst du in irgendwie
Acapulco.
Turkmenistan,
Ja.
reicht dir Malibu und du sagst, das ist das Paradies.
Ja,
Was
ja.
du hast, reicht dir nicht. Überall ist immer grüner.
Das ist so das Wort zum Sonntag hier noch reingemixt irgendwie. Nein,
Reingemixt haben
ja.
wir auch unsere moralische Pflicht von so einem Wort zum Sonntag noch erfüllt.
Ja.
Wir sind bei Captain Thorpe, die beiden Gauner werden abgeholt, abgeleitet in den Trainingsraum und sie kriegen zwei Langhanteln auf der Bank draufgedrückt, sodass sie nicht abhauen können, weil Captain Thorpe sofort schon gesehen hat aus dem Augenwinkel, das sind die beiden Gauner. Lass die doch mal verarschen. Und auch das ist für mich, du wirst wissen, was ich sagen will,
Ja.
Police Academy-esque. Ja, und dann werden die abgeführt. Und dann bleibt nur.
Es ist schon klamaukig irgendwie,
Es
muss man
ist
sagen. Also
klamaukig.
allein schon, wie diese zwei Gauner irgendwie sich da verkleiden als
Ja,
Rettungsschwimmer
ja.
und versuchen rauszuschleichen und dann eben hier von Captain Thorpe mit diesen Hanteln
Ja,
festgenagelt wird, kann man schon sagen.
ja. Ich meine, so
Ja.
ähnlich trainieren ja wir beide. Das wissen viele nicht. Wir haben auch bald noch einen Trainingspodcast. Wir haben ein vieles Thema, was unser Leben betrifft, einen
Ja,
Podcast.
das stimmt.
Und so ähnlich trainieren wir ja auch in dieser Baywatch-Kleidung mit einer zu schweren Langhantel. Naja, egal. Also die und dann werden die abgeführt. Dann kommt Garner mit zwei Polizistenkollegen, die auch eine
Welch
ähnlich gestrandete Uniform tragen.
ein Zufall, Garner läuft vorbei.
Ja, kommst du gerade rein? Wir haben sie hier. Ach, das ist ja schön. Das ist ja ein Zufall. Das ist der Mitch-Effekt immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wo die
Der
Kamera gerade läuft, als hätten sie das Drehbuch gelesen.
Mitch-Effekt,
Dann steht Hobie in der Zeitung. Wir kommen zur Abschlussszene. Und hier geht einem, wenn man will, nochmal das Herz auf. Das ist was fürs Herz. Warum Gail will auf einmal Hobie beim Mitch lassen?
Ja,
Und
großes Tier.
sie erklärt es aber. Sie sagt nicht, bleib da, sondern sie nimmt die Schuld sozusagen auf sich beziehungsweise ihren Job, weil sie so viele Dienstreisen im ersten halben
Ja,
Jahr machen muss. Sie
Surprise.
erklärt es auch noch sachlich. Ja, sie lenkt davon ab, dass sie eigentlich will sie sagen, ich bin so traurig, dich mitzunehmen, weil du bist hier viel glücklicher. Nein, sie sagt, für alle Beteiligten erklärt sie es logisch, warum es sachlich besser ist, dass er hier bleibt, damit sich irgendwie keiner schlecht fühlen muss wegen irgendwas. Ganz schön gemacht und sie hat halt
Ich
gesehen, wie glücklich er ist, bla bla bla.
finde
Ich
find ich
finde.
aber, ja.
Ja, sag du, findest du?
Find ich von Hobie sagt es ja, glaube ich, immer selber, dass sie sich so ein bisschen was beweisen muss. Also sie ist ja, sie hat sich das in den Kopf gesetzt, dass sie dann nach Scheiß Iowa oder was weiß, Ohio oder weiß der Kuckuck
Ja.
wohin muss. Und da irgendwas durchziehen muss. Weg und neuer Job und sie muss das machen. Und das nicht zu machen, wäre ein Versagen, was sie sich auf jeden Fall nicht eingestehen kann. Und deswegen muss auf Teufel komm raus irgendwie dorthin gezogen werden als Restaurantberaterin. Und ich glaube, in dem Moment sieht sie es auch wirklich ein, dass sie da nur ihr eigenes Ding fährt und nicht, wie sie die ganze Zeit selber meint, es wäre zum Besten für Hobie, sondern da in der Szene, wo sie da hier von Lieutenant Mitch quasi nochmal gerügt werden und nachher doch gelobt, erkennt sie, dass es ihm dort eigentlich besser geht, wie in dem
Genau.
scheiß Staat, wo eigentlich nichts los ist. Ne? Und
Absolut.
da sagt sie so, hey, doch für den Kleinen und nicht für mich, mein Ding. Und dann.
Und da geht Leuten, glaube ich, das Herz auf und dann passieren noch drei Sachen
Ja.
und dann ist das Ganze so rund gemacht. Also hier, ich meckere ja oft über die Drehbuchfehler und über die
Ja.
Drehbuchschwächen, aber hier noch drei Sachen. Mitch gibt Gail eine neue Ente, die er mal aus bei der Scheidung kaputt gemacht hat. Erstens, nur kurzer Beitrag, die Ente ist super hässlich. Die hat vielleicht auch Selbstmord begangen, weil sie so hässliche Porzellanenten, weiß ich nicht.
Möglich, ja.
Hobie gibt der Mutter das Buch Die 50 größten Wunder in Ohio und sagt, wenn ich dich besuche, dann kannst du die auswendig, dann gucken uns die alle an. Und dann ist das Ende schöner, kann man das Ende nicht machen, denn es endet mit dem Satz, Hobie läuft der Mutter hinterher, ums Auto rum und sagt, ich hab dich lieb. Und damit ist das Ganze beendet. Nicht noch Bilder danach. That's it. Das ist das Fazit. Das ist das Ende. Sauberer kann man diese Geschichte, diese Folge nicht beenden. Also
Ja.
Gratulation, Baywatch Autoren Folge 6 von Staffel 1 ist bisher die stärkste Folge, oder? Was ist deine Meinung?
Ich glaube, die Zuhörer haben es auch wirklich ja mitbekommen dieses Mal, dass wir auch geiler drauf waren als manche anderen Folgen. Also uns ging selber einer ab. Wir haben hier Spaß gehabt und uns auch noch ein bisschen gefoppt untereinander. Haben andere Folgen nicht hergegeben. Aber müsst ihr einfach entschuldigen, wir sind auch nur Menschen und wir leben von unseren Emotionen, soll mal an der Stelle gesagt sein. Und hier ist wirklich ein Aufwind zu vermerken und von jetzt an geht es eigentlich nur noch bergauf, würde ich behaupten, oder?
Ich würde nicht zu viel versprechen. Wir wissen nicht, welche Autoren nochmal zurückkommen und welche diese Folge fabriziert. Aber wir hoffen es, sagen wir mal. Und ich möchte mich jetzt ganz kurz verabschieden. Dann kannst du noch was dazu sagen, Kemal. Aber wir sollten es kurz und knackig machen. Genauso wie diese Folge möchte ich nur noch sagen, liebe Hörer, Hörerinnen, wir haben euch lieb.
Geile Vorlage. Ich wollte jetzt eigentlich in Anspielung auf unsere vorherige Staffel das auf Bayerisch sagen und sage, Grüß, ich mag
Also damit,
dich. In
wir haben es
diesem
gesagt,
Sinne.
was wir fühlen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Yes.